In dieser Woche ist Bernd Spickerath nicht da und das gibt uns die Möglichkeit, mal auf eine Liga zu gucken, die den noch nie interessiert hat. Wie nehmt ihr das eigentlich wahr, dass bei uns so die DL2 immer so ein bisschen unterm Radar läuft? So, ziemlich ungerecht, oder?
Gute Frage, ja. Ich meine, es ist, glaube ich, irgendwo normal, dass die erste Liga, die DEL, da den Hauptfokus abbildet. Aber natürlich, denke ich, hat sich die DEL2 in den letzten Jahren schon in eine richtige Richtung entwickelt. Und ja, nicht zuletzt seit Auf- und Abstieg und seit der wieder eingeführten Verzahnung, denke ich, rückt sie auch für die DEL-Fans immer mehr wieder in den Fokus.
Sebastian Groß ist das. Das ist, wenn wir immer jemanden fragen, wen nehmen wir denn zur DEL2 oder wen kann man denn mal fragen, der globalen Draufblick hat, dann ist er das. Du schreibst für die Eishockey News und betreust tatsächlich die DEL2. Ist es so gekommen, weil gerade nichts los war oder weil gerade nichts anderes frei war oder hast du wirklich gesagt, nee, DEL2, das ist so die Liga, wo ich gern drauf gucke?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, es ist tatsächlich so, dass ich angefangen habe mit der Oberliga West, was jetzt von Straubing ziemlich weit entfernt ist. Dann die Oberliga
die es
Nord
auch nicht mehr gibt. Ne? Also es war eine super Liga. Heute heißt die Regionalliga West.
Absolut, da waren schon wirkliche Highlight-Clubs mit am Start. Und genau, dann ging es über die Oberliga Nord bis hin zur DL2. Ich meine, das hängt natürlich so ein bisschen immer davon ab, wie sich in der Redaktion so die Tätigkeitsfelder verschieben. Und im Prinzip ist es so, dass wir online ohnehin uns um alle Ligen gleich kümmern, egal ob jetzt NHL, DL oder DL2. Aber was die Wochenausgabe angibt, hat jeder sein Themenfeld. Und das ist jetzt bei mir schon seit fast 10 Jahren die DL2.
Gut, dann würde ich sagen, legen wir los.
Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.
Hallo. Shorthanded News, Ausgabe Nummer 219. Ja, Sebastian, du hast gesagt, 10 Jahre guckst du jetzt schon auf die DEL2. War sie in dieser Zeit jemals bedeutsamer als jetzt?
Ich denke nicht tatsächlich. Also ich denke, dass das schon eine stetige Entwicklung ist und natürlich hat es lange gedauert, bis die Verzahnung wirklich wieder in trockenen Tüchern war und ja, umso mehr Aufstiegskandidaten und umso mehr Teams, die wirklich diese Verzahnung auch mit Leben füllen können, umso interessanter ist die ganze Sache.
Jetzt ist das so, jetzt gehen wir mal zurück in die Anfänge. Das ist eigentlich immer so diese Stiefkindliga gewesen. Wir haben das ja schon mehrfach thematisiert, aber dadurch, dass es den Auf- und Abstieg nicht gab und man aus der Oberliga aufsteigen konnte, was die Oberliga wiederum attraktiv gemacht hat, aber so irgendwo dann war das auch so das Dead End des Eishockeys, weil man kam nicht höher, es gab diese Aufstiegsgeschichten à la Kassel und Frankfurt, aber das Thema ist ja tatsächlich, dass man fragen musste, wo geht's hin? Jetzt ist Auf- und Abstieg da, aber nochmal zurück in den Anfangszeiten. Wenn man jetzt so, wo Auf- und Abstieg da ist, kann man ein bisschen freier reden. Wie trostlos war das in den Jahren ohne Aufstieg? Gerade auch so in den Playoffs.
Ich denke, da können sicherlich viele Fans das sich gut hineinfühlen. Ich denke, so Mannschaften wie eben Bietigheim, die ja jahrelang die Liga dominiert haben und man Jahr für Jahr sozusagen aber nur in Anführungszeichen um eine goldene Ananas spielt, zwar Meisterschaft, schön und gut, aber wenn man weiß, es gibt da noch eine Liga höher und ich habe eigentlich eine Ausnahmestellung in dieser zweiten Liga, warum ist da nicht mehr möglich? Und ich denke, das bedeutet nicht nur für die Standorte und die Clubs sehr viel, sondern natürlich auch vor allem für die Fans an den jeweiligen Standorten.
Kannst du dich an irgendeine zweite Liga erinnern, wo es so zugegangen ist? Also wo du wirklich sagst, okay, ich spiele hier einfach um nichts. Gibt es sowas im deutschen Sport? Eigentlich nicht, ne?
Nein, sowas gibt es nicht. Also gerade der deutsche Sport lebt ja wirklich von diesem Auf- und Abstiegssystem, egal in welche Sportart das man sieht, vor allem bei dem Teamsportart natürlich. Und deshalb, ja, war das schon irgendwie eine kuriose Situation und vor allem eine, die also meiner Meinung nach langfristig dem Sport auch irgendwie nicht gut getan hätte.
Jetzt ist es ja so, jetzt haben wir Auf- und Abstieg. So, und jetzt gucken wir mal, wir sind ja noch gar nicht am Ende der Entwicklung. Wird sich ja diese Saison zeigen, wie viele Absteiger es gibt, ob ein oder zwei. Möglicherweise sind es zwei. Dresden kommt immer mehr in Schwung. Kassel dominiert die Liga. Krefeld die Wundertüte. Da wissen wir auch nicht, was am Ende bei raus wird. Die drei Teams, die auf jeden Fall aufsteigen können, weil sie die Bürgschaft hinterlegt haben, muss man auch sagen, die zum Aufstieg berechtigt. Diese drei Teams sind zumindest in einer Rolle, wo sie aufsteigen können. Das kann dann Augsburg treffen. Wie sehr ist es so für die Durchmischung gut oder wie sehr, ich frage jetzt mal anders, wie sehr tut so ein Standort wie Krefeld so einer Liga gut? das werden jetzt alle Krefelder dürfen jetzt mal weghören.
Nee, es ist wirklich so. Also man sieht es ja rein schon an den Zuschauerzahlen. Die beiden zuschauerträchtigsten Clubs in der laufenden DL2-Saison sind Krefeld und Regensburg. Das ist der Aufsteiger aus der Oberliga und der Absteiger aus der DL. Und natürlich, ich denke, man merkt es ja auch in der DL an Clubs wie Frankfurt oder eben auch tatsächlich Bietigheim im letzten Jahr, dass solche Teams für frischen Wind sorgen, für Abwechslung, auch für Interesse bei den Fans. Und ja, und ich denke auch, am Ende des Tages ist es auch für die Clubs selbst eine Chance, selbst für die Absteiger. Das hat man jetzt auch an Krefeld gesehen. Ob du jetzt jahrelang im Tabellenkeller spielen willst und vielleicht alle fünf Jahre mal die Top Ten erreichst oder ob du eben als Mitfavorit ins Rennen gehst, ist halt ein großer Unterschied auch für die Fanbase.
Ist vor allen Dingen auch einnahmenseitig ein Unterschied. Es ist ja immer von der DEL, hieß es ja immer, wenn es einen Absteiger gibt, ist dieser Absteiger im Grunde genommen finanziell direkt tot. Andere sagen immer direkt so, okay, nee, halt, du hast weniger Kontingentstellen, du musst weniger fürs Gehalt bezahlen. Die Zuschauerzahlen werden im ersten Jahr, Stichwort Neugier, wahrscheinlich gleich bleiben oder ähnlich bleiben zur Abstiegssaison. Also die Fernseheinnahmen sind in der DEL gar nicht so hoch, dass man jetzt einen Riesenverlust hat. Wo ist denn jetzt die Wahrheit irgendwo? Ist die DEL 2 ein Vereinskiller auf lange Sicht oder ist es so, naja, so schlimm ist der Abstieg nicht. Man hat zwar einen geringeren Etat, aber man hat auch weniger Ausgaben. Also wo ist da die Wahrheit, deiner Einschätzung nach?
Ja, also ein Vereinskiller geht, denke ich, deutlich zu weit. Das sieht man jetzt schon am Beispiel Krefeld. Das ist jetzt auch nicht der Club, den unbedingt alle als ersten Absteiger irgendwie auf dem Schirm hatten. Und trotzdem, wenn man so eine Situation annimmt, sich darauf einlässt, die Fans mit ins Boot holt und eben das Ganze gut umstrukturiert, dann kann das auch wirklich auch, ja, auch wirtschaftlich irgendwo ein Neuanfang sein. Und ich glaube auch, dass andere Clubs, nehmen jetzt nur Bietigheim oder Augsburg, die jetzt hinten stehen in der Tabelle, die Sache genauso meistern würden. Sicherlich gibt es den ein oder anderen großen Club in der DL, für den das schwierig werden könnte, aus finanzieller Sicht, so ein Abstieg. Andererseits muss man natürlich ehrlicherweise sagen, viele davon sind auch nicht wirklich in Gefahr.
Ja gut, Berlin, ne? Also Berlin, wobei das sieht ja tatsächlich danach aus, dass Augsburg es sehr schwer haben wird, da unten noch rauszukommen. Bleiben wir mal bei so einem Standort wie Augsburg. Was würde ein Abstieg für die bedeuten? Würde das akzeptiert werden? Ich meine, war ja auch jahrelang mal Zweitligist, ne? Vergessen ja mal viele vor der DEL.
Ja, ich glaube, gerade so ein Standort wie Augsburg, wo die Tradition da ist, wo die Fans da sind, wo du ohnehin sozusagen auch hier im bayerischen, süddeutschen Raum gelegen bist, wo ja wirklich ein Großteil der DL2-Mannschaften ja auch angesiedelt ist. Das muss man ja im Fall Krefeld auch dazu sagen. Die sind ja sozusagen mehr oder weniger ein Außenseiter dann als NRW in der DL2. Ich glaube, man kann sich da relativ schnell einfinden als Augsburger Panther, wenn es denn so weit kommen würde. Und man kann das auch, wie es Krefeld versucht, als Neuanfang nutzen. Und ich glaube schon, dass die Fans da mitgehen würden.
Jetzt nehmen wir mal an, dieses Jahr steigt Kassel auf. Das würde ja dann bedeuten, dass einer mehr runtergeht. Oder nehmen wir mal an, Dresden stiege sogar auf. Kassel bliebe drin mit einer modernisierten Halle. Krefeld bliebe drin. Augsburg käme runter. Und das heißt natürlich dann auch für zwei andere Top-Favoriten, naja, so schnell kann es nicht hochgehen. Wie lange kann man diese DEL2 eigentlich spielen, ohne dass man in wirklich arge Nöte kommt?
Ja, berechtigte Frage. Ich denke, dass umso längerfristig sich diese Verzahnung jetzt wieder etabliert und umso normaler das Ganze wird, dass eben ein Club in die eine Richtung, ein Club in die andere Richtung geht, wenn jetzt dann beide Teams irgendwann mal wieder bei 14, beide Ligen wieder mal bei 14 Teams pro Liga sind. Ja, dann denke ich, umso einfacher wird es dann auch mal 2-3 Jahre in der unteren Liga in Anführungszeichen durchzuhalten oder auszuharren, um den Sprung nach oben wieder zu schaffen.
Na gut, aber irgendwann tummelt es sich halt, ne? Und irgendwann ist ja, es ist auch Eishockey, ist da nicht die Gefahr, dass irgendwann mal einer was Dummes macht und sagt, komm, ich gehe all in dieses Jahr und dann, wenn ich nicht aufsteige, ist der Verein platt. Ich meine, das ist ja immer die Gefahr im Eishockey. Oder sind die Vereine inzwischen oder die Clubs inzwischen so weit sagen, nee, das machen wir nicht mehr. Das bringt nichts mehr.
Das ist die große Frage. Also natürlich.
Also in der Oberliga erlebt man das ja dauernd, dass sich Vereine irgendwie übernehmen, ne? Also es ist ja ein guter Standard da.
Das stimmt. Andererseits muss man natürlich der Fairness halber dazu sagen, die Strukturen in der DL und der DL2 sind, glaube ich, inzwischen ein bisschen gewachsener und solider, als sie das vielleicht noch vor 10 Jahren waren und natürlich auch, als sie das in der Oberliga sind. Insofern glaube ich, dass da schon ein bisschen mehr ein Auge drauf ist, als das vielleicht früher der Fall war. Ausschließen kann man es natürlich nie, dass ein Club sich übernimmt. Ich denke, das hat die Vergangenheit bewiesen. So blauäugig darf man nicht sein. Aber ich glaube, die Zeiten sind auch ein bisschen anders, als das vielleicht einfach noch vor 10, 15 Jahren war.
Diese Bürgschaftsgeschichte, diese 860.000, die man im Grunde genommen bringen muss, um aufzusteigen. Wie lange kann man sich den Luxus noch erlauben? Muss man nicht irgendwann sagen, so, okay, wir spielen es jetzt erstmal ohne das und dann gucken wir mal, wer Meister ist und wenn er die Lizenzierung schafft, dann schafft er sie und wenn nicht, dann nicht. Oder braucht es noch diese Barriere?
Ich glaube tatsächlich, dass die Bürgschaft an sich nicht das große Problem ist. Ich glaube, es geht eher um die anderen Vorschriften, die tatsächlich ja interessanter sind. Also diesen Punkteplan in Sachen Stadion und ja eben TV, dass das halt alles funktioniert mit Magenta. Das ist, glaube ich, der größere Stolperstein für viele DL2-Clubs, weil sie eben rein aus stadiontechnischen Gründen diese Sache nicht wirklich erfüllen können, egal was sie finanziell drauf hätten oder egal was sie sportlich drauf haben. Und das dauert halt ewig, heutzutage auch, bis man so ein Stadion umrüstet und passend macht. Und das beschränkt aktuell diese Auswahl an potenziellen Aufsteigern noch mehr, als es, glaube ich, diese Bürgschaft tut, weil für diese findet sich am Ende des Tages ja eigentlich meistens jemand. Aber was den Stadionplan angeht, ist es ja tatsächlich so, dass selbst der ein oder andere DL-Club aktuell den nicht erfüllen würde.
Ja, das ist ja genau die Geschichte eigentlich im Grunde genommen. Ja. Dieser Stadionplan, den man sich irgendwann mal gegeben hat in Zeiten, wo man gesagt hat, wir wollen Multifunktionsarenen, wir wollen in die Großstädte, wir wollen die deutsche Eishockeyliga zu einem glänzenden Produkt machen. So, das ist ja auch ein bisschen überholt. Also es lebt ein bisschen auch vom Anachronismus, dass nicht jede Halle gleich ist, dass es nicht alles top gepflegt ist. Eine Halle wie in Iserlohn wird gefeiert, obwohl jeder weiß, naja, da müssen ein paar, Achtung, billiges Wortspiel, Hühneraugen zugedrückt werden. Du hast Hallen wie in Bietigheim, die klein sind. Dagegen steht eine Halle wie Köln. Du hast ganz viele unterschiedliche Standorte. Im Grunde genommen ist es doch erstmal egal, wie die Halle ist. Hauptsache, sie kann, aus der kann man eine Fernsehübertragung machen, aus der kann man einen Videobeweis anständig machen, wobei das in der DL ja auch nicht immer Standard ist, dass der ordentlich durchgeführt wird, haben wir ja jetzt wieder gesehen, am Beispiel Iserlohn, Bremerhaven. Im Grunde genommen ist es doch Schnurz, wie der Hallenplan ist, solange ein Verein wirtschaftlich mit dieser Halle arbeiten kann. Warum gibt man sich das noch? Das leuchtet mir nicht mehr ein, dieser Stadionplan. Für mich ist der aus der Zeit gefallen.
Ja, da bin ich auch voll bei dir. Ich denke, das ist ein Punkt, in dem man ansetzen muss oder wo man ansetzen muss, wenn man den nächsten Schritt jetzt gehen will. Und den wird man früher oder später gehen müssen, weil, ja, wie gesagt, Frankfurt ist hochgegangen, Kassel könnte das nächste Team sein. Und ansonsten wird sich diese Auswahl früher oder später einfach nur auf die Absteiger aus der DL beschränken, die wieder hoch können. Wenn man da noch für mehr Wettbewerb sorgen will, und das muss man in meinen Augen, dann muss man an dem Punkt eben ansetzen.
Jetzt ist
da
das ja so, da werden wir uns relativ schnell handeln eigentlich. Das ist nicht das Thema. Aber glaubst du, den Willen gibt es von der DEL-Seite aus?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, die Frage wird sich wirklich innerhalb der nächsten beiden Jahre schon stellen, weil eben dieser Kreis an Aufstiegskandidaten, der ursprünglich schon immer bei drei war, mit Bietigheim, Frankfurt, Kassel und dann kam halt noch Dresden hinzu, halt im Prinzip nicht mehr erweitert werden kann, außer um die Teams, die absteigen aus der DL.
Wie sieht es denn aus mit der Struktur von unten her? Also aus der Oberliga hochkommende Vereine, wie groß würdest du das Potenzial einschätzen an Vereinen, die potenziell DEL2 spielen können? Also wo man sagt, das ist so ein Satz aus Vereinen, aus den, ne, 14, die wir jetzt haben, plus zwei, drei aus der DEL. Aber was kann man noch dazu ziehen, wo man sagt, das hat die Struktur, um langfristig auch in der DEL2 spielen zu können, hin und wieder mal Oberliga, aber auch eine Rolle zu spielen nach oben hin. Über wie viel reden wir da? Das ist immer die große Frage, wie viele professionelle Eishockey-Clubs kann es in Deutschland eigentlich geben?
Ja, tatsächlich kann man das relativ gut abschätzen. Ich meine, es gibt ja immer die Zahl der Bewerber, die sich öffentlich für den Aufstieg in die DEL2 bewerben. Die liegt so immer knapp über 10 die letzten Jahre aus beiden Oberligen, also Süd und Nord. Und das sind auch tatsächlich alles Kandidaten, die diese DL2 fürs erste Mal stemmen können. Man hat das an den letzten Jahren gesehen, der Aufstieg von der Oberliga in die DL2. Es waren zwar jetzt in den letzten Jahren lauter Teams aus der Oberliga Süd, aber das hat eher sportliche Gründe. Der gelang auf jeden Fall sowohl jetzt Selb als auch Regensburg, als auch Bayreuth noch zuvor. Also haben alle Teams irgendwie geschafft und die allermeisten haben sich dann auch etabliert in der DL2 oder sind eben zurückgekommen wie jetzt Landshut. Und es gibt auch in der Oberliga tatsächlich Teams wie jetzt Rosenheim, die ja ein Stadion hätten, das sogar für die DL tauglich wäre und die ja damals auch dabei waren, als es noch um den Einsatz für die Verzahnung gab, eben diese Bürgschaften und diese Bewerbungen mit abzuliefern. Also da gibt es durchaus Standorte, die vor allem DL2, aber natürlich auch da mit Blick nach oben, ein paar Jahre weiter, die Sache angehen können.
Du bist ja dann Straubing relativ nah dran, also zumindest näher als wir das sind mit in den bayerischen Traditionsclubs. Es gibt ja so ein paar, wo man sagt, naja, die werden auf kurz oder lang auch mal wieder Richtung DEL streben. Wie stark ist es zum Beispiel in Landshut? Wie stark ist es in Kaufbeuren, dass man sagt, naja, das mittelfristige Ziel oder auch vielleicht das langfristige Ziel muss wieder DEL sein für so einen Standort? Ist das da drin oder sagt man sich, nee, wir sind erstmal froh, wir haben auch harte Jahre finanziell hinter uns, wir sind erstmal froh, dass wir da sind, wo wir sind. Und wenn man ehrlich ist, mehr ist in diesem Konglomerat nicht drin. Also wie ist so die Stimmungslage bei den Traditionsclubs, nennen wir sie mal in Anführungsstrichen aus Bayern, die jetzt eventuell mal nach oben schielen, aber jetzt zum Beispiel noch nicht im Aufstiegsrennen drin sind?
Ja, also ich denke, ein Standardbilanz hat mit einer niegelnagelneuen Arena, der weiß, dass er sich sportlich erstmal noch in der DL2 etablieren muss, hat die DL mittelfristig auf jeden Fall im Blick. Und das ist auch Thema bei den Gesprächen mit den Spielern und gerade auch, wenn dann junge Spieler aus der DL irgendwie losgelotst werden oder auch erfahrene deutsche Spieler, man spricht es schon an. Also das ist jetzt kein Geheimnis, dass ein Club wie der EV Landshut mittelfristig vorhat, da anzuklopfen an der Tür, wenn alle anderen Voraussetzungen stimmen. Man darf nur nicht immer den zweiten und dritten Schritt vor dem ersten machen. Andere Teams, wie jetzt zum Beispiel Kaufbeuren, ja auch ein sehr schönes, super lautes, kleines Stadion, ist halt unter aktuellen Umständen, wenn sich an der Regel nichts ändert, kein DL-Club. Und sie sehen sich auch selbst nicht so. Die sind zufrieden mit ihrer Situation, holen sportlich mit das Beste heraus, was man machen kann. Und denke ich, fühlen sich aber im Gegensatz jetzt zu ambitionierteren Standorten in der DL2 gut aufgehoben. Und dann gibt es halt noch andere Teams wie jetzt Regensburg, die auf Anhieb jetzt den Sprung in die DL2 zurück wieder geschafft haben, da auch eine gute Fanbase haben. Und ja, an Teams wie Rosenheim, die halt jetzt seit Jahren darauf warten, eben aus dieser Oberliga Süd wieder herauszukommen, denn da ist eben das Nadelöhr ja noch dünner. Wenn man überlegt, dass 10, 11, 12 Teams aufsteigen wollen und es kommt einer pro Saison hoch, ja, dann weiß man, dass es eng wird.
Wie ist das eigentlich mit Rosenheim? Die wollen auch langfristig wahrscheinlich wieder in die DEL, oder?
Da muss ich jetzt sagen, das wäre jetzt wieder der dritte oder der zweite Schritt vor dem
Ja gut,
ersten.
das ist Eishockey, ne? So sind
So
sie.
ist alles okay. Ich kann es mir vorstellen. Ich denke, es wäre auch ein Standort, der das mitbringen würde von der Tradition her, vom Stadion und auch vom Umfeld. Aber man muss natürlich sich schon bewusst machen, wie riesig die Kluft zwischen Oberliga Süd und DL ist, sowohl sportlich als auch finanziell. Da darf man auch nicht zu leicht drüber urteilen.
Aktuell stellt sich diese Frage nicht, weil im Norden ein anderes Team dominiert, die Hannover Scorpions, und es wohl relativ überraschend wäre, wenn wir die nicht relativ weit vorne aus dem Norden sehen würden. Aber es gibt ja immer dieses Tilburg-Trappers-Ding. In den Zeiten, wo es keinen Auf- und Abstieg gab, konnte man ja durchaus mal drüber nachdenken, sagen so, lass sie doch aufsteigen. Meinst du, wie sieht es jetzt aus? Ist durch Auf- und Abstieg in die DL die Tür da einfach zu, weil man sagt, nee, das in die DL holen wollen wir sie jetzt nicht.
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, es ist auch gar nicht relativ unabhängig zu sehen von der Auf-Abstiegssache oder es ist nicht der größte ausschlaggebende Punkt. Ich denke, bei der Sache spricht natürlich auch der Deutsche Eishockeybund irgendwo mit und es geht um Plätze in der Liga für deutsche Spieler, die halt dann eben nicht da wären, mal ganz unabhängig von den ganzen anderen Sachen, die geregelt werden müssen, was jetzt Kontingentstellen und sonstiges betrifft. Es ist aus Sicht der Tilburg Trappers sicherlich irgendwo eine ähnlich verzwickte oder doofe Situation, wie das früher es für die ganzen Zweitligisten war, also zu dem Thema, das wir anfangs besprochen hatten. Und das ist sicherlich nicht optimal. Andererseits hat man immer noch das Gefühl, sie fühlen sich in dieser Oberliga doch dann wohler und einfach eben auch in der besseren Konkurrenzsituation, als das eben in der Heimat gewesen ist oder gewesen wäre. Ich sehe aber ehrlicherweise keine Möglichkeit oder keinen Ansatz dafür, dass sich die Ausgangslage da mal ändert, dass man wirklich sagt, okay, das ist ein potenzieller Aufstiegskandidat.
Ja, momentan scheint es tatsächlich zugefahren zu sein und sie haben natürlich das Ding, dass die holländische und belgische Liga gerade über Kreuz liegt, das Niveau einfach nicht groß genug ist und man mit der Oberliga wahrscheinlich ganz gut leben kann. Jetzt hat es ja in der letzten Woche auch noch so ein Thema, was die DL2 vielleicht nicht umtreibt, diesen, ich will es gar nicht Studie nennen, der SVE, der Spielervereinigung, über die U23-Regel. Die würde Spieler gerade nach unten vertreiben aus der DEL, wenn sie über 23 sind, also 24 werden. Wie ist diese Debatte, wie läuft die in der DEL 2? Es ist ja einerseits, tatsächlich kommen ja durchaus mal Spieler runter, die in der DEL so vielleicht noch einen Kaderplatz gehabt hätten. Andererseits gibt es auch wahrscheinlich Spieler, die an der DEL 2 gelandet sind, die da nicht so ganz happy sind. Also wie wird diese U23-Regel, wie sie in der DEL ist, aufgefasst und wie wird dann auch über die U-Regel, Nachwuchsregel, die in der DEL 2 existiert, debattiert? Also gibt es da solche Debatten?
Ja, also wir haben das schon ein bisschen im Blick gehabt, immer weil man natürlich gemerkt hat, dass die Manager in der DEL 2 diese U23-Grenze in der DEL natürlich auf dem Schirm haben und sich auch frühzeitig um Spieler, die da dann durchs Raster fallen und 24 werden, eben bemühen und die locken. Und es gab einige Spieler in den letzten Jahren, die dann eben so ihren Weg in die DEL 2 gefunden haben, ob das jetzt eben ein Simon Schütz ist oder ob das damals vielleicht halt andere waren, die schon ein, zwei Jahre älter waren, wie ein Marco Pfleger oder so. Es ist aber natürlich trotzdem so, dass es bei den allermeisten dieser Spielern ganz unabhängig Gründe dafür gab, wieso es keinen DEL-Platz mehr gab. Und ich habe es mir tatsächlich auch eben nach diesem Debattenbeitrag der SVE nochmal angesehen, es ist auch keine Flut. Man kann da nicht von der Flut sprechen, wenn man sagt, es wechseln jetzt pro Sommer ungefähr 5 bis 10 Spieler, die da eben über diese U24-Grenze gehen in die zweite Liga. Insofern, ich sehe es einigermaßen entspannt, was jetzt diese U23-Regel angeht und ihren Einfluss auf die DL2. Klar muss man sagen, der ein oder andere Spieler, der da eben dann in die zweite Liga in Anführungszeichen muss, hebt das Niveau dort und sorgt sicherlich für ein bisschen Euphorie. Andererseits ist es so, dass es jetzt zumindest in meinen Augen nur einer von vielen Bausteinen dafür ist, dass sich die Liga positiv im sportlichen Sinne entwickelt hat die letzten Jahre. Und genau, ja, was die U21-Regel angeht, ist das ja das interessantere System in der DL2, weil es noch nicht so lange gibt. Und ja, dadurch, dass eben hier früher angesetzt wird als in der DL, überschneiden sich die beiden Regelungen auch nicht. Und ich denke, es betrifft vor allem die Spieler, die aufgrund ihres doch noch recht jungen Alters in der DL nicht die Einsatzzeiten oder Chancen bekommen würden, die es vielleicht in dem Alter braucht. Und deshalb denke ich, dass das eine ganz gute Schnittstelle ist, eben zwischen dem Nachwuchsbereich und der DNL und dem Niveau der Profis. Verbunden mit Ganzjahresverträgen ist das in meinen Augen ein richtiger Ansatz und man sieht auch, dass da der ein oder andere einfach dann eine stetige Entwicklung nehmen kann, weil er damit abgeholt wird.
Jetzt noch die Frage, was auch diese U24-Spiele angeht, was ich mich immer frage, ist, kann man in der DL2 nicht eigentlich auch gutes Geld verdienen, dass man sagt, na komm, dann gehe ich halt in die DL2. Bin ich erste Reihe, Zweitreihenspieler und verdiene es selber, als wenn ich jetzt für Schwenning in der dritten, vierten Reihe aufs Eis gehe. Spielt das auch manchmal eine Rolle?
Ja, warum nicht? Also ich denke schon und ich sehe daran ja auch nichts Verwerfliches. Also ich glaube auch, dass Spieler in dem Alter irgendwann natürlich entscheiden müssen, wie will ich mich orientieren? Reicht es mir sozusagen irgendwie ein Rollenspieler in der DL zu sein? Oder will ich wirklich, ja, eben Powerplay, Unterzahl, will ich eine gehobene Rolle in der Mannschaft haben und warum dann eben nicht den Schritt in die DL2 gehen? Also ich denke, das gibt die aktuelle Breite im deutschen Nachwuchs und an deutschen Spielern schon her, dass man da auch ein bisschen selbst die Entscheidung treffen kann, wo soll der Weg hingehen. Und das heißt ja nicht, dass das eine Endstation oder eine Sackgasse ist, wenn man dann einen Schritt zurück macht.
Jetzt habe ich rausgehört, in der DL2 ist eigentlich gerade, der Eitel soll anscheinend nicht, es ist Eishockey, ist immer was los, aber es ist jetzt gerade so von der Stimmungslage her nicht so, dass man sagt so, okay, diese Liga hat Probleme, dann drohen Lizenzprobleme oder oben ist irgendwie Druck auf den Kessel, weil in der DL sind immer zu gewissen Saisonzeiten von 15 Club 16 schlecht gelaunt, ne? Selbst der Tabellenführer langweilt sich dann schlecht. So, wie ist die Stimmungslage in der DL2? Wo sagst du, könnte so einer der nächsten Brocken liegen, wo man sagt, nee, da kriegen die sich dann drüber in die Haare oder da ist schlecht Laune, jenseits des Sportlichen?
denke, jenseits des Sportlichen ist ganz klar, und das beschäftigt da wahrscheinlich alle Eishockey-Clubs, quer durch alle Ligen, ist halt die Energiekrise etwas, das noch nach der Pandemie und so kurz nach der Pandemie den größten Einfluss hat. Und da gibt es gewisse Standorte, auch in der zweiten Liga, die mehr zu kämpfen haben als andere, sei das jetzt mit den örtlichen Gegebenheiten, sei es mit den Stadionvoraussetzungen. Und ja, es ist, denke ich, so ein bisschen eine Schwierigkeit aktuell, dass, wie wir anfangs besprochen haben, dass der ein oder andere Club, wenn er den Blick Richtung DL richten möchte, eigentlich nach vorne gehen müsste, investieren müsste, am Stadion arbeiten müsste, die Infrastrukturen verbessern, und andererseits das in der aktuellen Zeit halt mit Kosten verbunden ist, die bisher so noch nicht da waren. Und das könnte sich für den einen oder anderen zur Zwickmühle entwickeln. Da sehe ich abseits des Sports und abseits der Verzahnung so eine große Baustelle der nächsten Jahre.
Wenn wir jetzt mal
auch in der DL2, ja.
Wenn wir jetzt mal zum Schluss groß denken, im Grunde genommen ist es doch eigentlich nur noch ein Spiel auf Zeit, dass man zwei GmbHs hat, die irgendwie so als Ligen für sich fungieren, sondern es wird wahrscheinlich doch irgendwann mal so auf diese Fußballebene rauslaufen, die erste und zweite Liga unter einem Dach, eine GmbH, eine Organisation, und aus der wird im Grunde genommen der Spielbetrieb organisiert. Man ist ja jetzt schon an vielen Bereichen, ist man effizienter, tauscht Personal aus, macht gemeinschaftliche Aufgabenteilung. Wie lange kann man sich diese zwei Gesellschaften, also DL2 als Gesellschaft und die DL eigentlich noch erlauben?
Gute Frage. Das ist wirklich ein guter Punkt, weil ich denke, prinzipiell hast du vollkommen recht, das wäre der Schritt, den man gehen könnte oder sollte, um das Ganze einfach auch mal sozusagen wirklich als großes Ganzes zu betrachten. Dem deutschen Eishockey wird es gut tun. Wie lange sich die Ligen das noch erlauben können, wird sich zeigen. Ich kann es schwer einschätzen. Also da bin ich mir unsicher, ob das wirklich ein Thema ist, das in naher Zukunft winkt.
Naja, die Reduktion der Spiele zum Beispiel steht auf dem Plan. Ne? Es sind sehr viele Spiele, was den einen oder anderen Zuschauer abhält, was auch für die Spieler problematisch ist. Die CHL hat es ja jetzt erkannt, hat gesagt, nee, wir brauchen weniger Spiele, nicht mehr, sonst geht das Besondere verloren. Andere Aufteilungen, vielleicht größere Ligenstrukturen, das macht man ja nicht alles als DEL. Also insofern, das ist so ein Thema, was uns so ein bisschen aktuell auch innerhalb der Shorthand News einfach ein bisschen umtreibt. Fragen immer mal wieder, wie lange wollt ihr das eigentlich noch machen hier mit den 52 Hauptrunden? Spiel in der Sollstärke von 14. Ihr merkt ja, die Übersättigung ist ein Thema, und dasselbe Spiel passiert ja zum Beispiel nächstes Jahr, ne, stelle ich mir vor, gucken, wie es in der DL2 ist, wenn auf einmal plötzlich da 4 Spieltage mehr auftauchen. Oder weil es dann 15 sind, weil man da dann natürlich es nachgelagert die Kennziffer wieder erreichen muss. Ne? So geht ja nächstes Jahr mit 15 in die Saison. Wahrscheinlich. So, und das ist halt immer so ein Thema, wo ich dann frage, gucken wir mal, wie es ausgeht. Abschließende Frage: René Rodorisch oder Gernot Trippke dann? Gemeine Frage.
Sehr gemeine Frage.
So, jetzt entscheidet sich, ob du dann auch mal über die Idee. Nein, egal.
Nein, ich denke, das ist normal, dass hier ich als DL2-Berichterstatter natürlich den Kontakt zu René Rodorisch mehr habe, als ich den zu Gernot Trippke habe. Und ja. Mehr will ich zu dem Thema auch gar nicht sagen.
Oder ja, sind beides ganz interessante Ligenleiter. Also jeder für sich genommen, sehr unterschiedlich, finde ich, aber ja, immer wieder interessant, genau. Im Gespräch. Jeder mit einer anderen Perspektive da drauf. Und das macht es auch manchmal aus. Vielleicht sogar ein ganz gutes Tandem im Eishockey, ganz aktuell.
Ja.
Gut. Das war Sebastian Groß. Wir haben uns so ein bisschen über die DL2 unterhalten. Und eine Liga, die sonst immer zu kurz bei uns kommt. Und deshalb haben wir mal gesagt, wir reden mal einfach mal über die DL2, ein paar Gedankenanwürfe. Könnt ihr diskutieren im Übrigen mit uns auf allen Social-Media-Kanälen. Kommt auch in unsere Telegram-Gruppe, da könnt ihr dann eure Einwürfe machen. Und nächste Woche kümmern wir uns, wenn der Schwickerath wieder zurück ist aus England und seinem Fußballrausch ausgeschlafen hat vom Groundhopping, dann reden wir auch wieder über die DEL und die NHL. Und gleich gibt es noch die Kleinigkeiten. Aber jetzt sage ich erstmal danke, Sebastian, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hattest Spaß.
Danke dir für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
Und das nächste Mal reden wir dann konkret über die einzelnen Vereine, wenn was ist. Aber das muss jetzt mal sein, so ein bisschen Meta-Podcast, was heißt Auf- und Abstieg für die Liga. Und ihr merkt, es ist dann doch für die untere Liga, dass das dann doch der schönere Effekt, wenn es Auf- und Abstieg gibt, weil man hat einfach mehr Fluktuation. Finden nicht alle Fans geil, wenn man dann runter muss. Aber das ist ein anderes Thema. Ich sage danke, Sebastian, und ja, wir kommen jetzt zu dem hier.
Shorthanded News. das Letzte.
Ja, Tag auch nochmal von mir. Also, wie euch der Kollege Ulrich ja wahrscheinlich erzählt hat, war ich am Wochenende auf Fußballtour in England unterwegs, habe deswegen nicht ganz so viel mitbekommen, aber für unsere Lieblingsrubrik reicht es natürlich trotzdem. Ich musste aber kurz was voranstellen. Wir haben ja am Dienstag ja getwittert, was ist denn euer Eishockey-Unwort des Jahres? Und dass da mein Name fällt von irgendeinem komischen Rostock-Abstiegs-Berlin-Typen. Kann ich mit umgehen, überhaupt kein Problem. Aber dass diese fantastische Rubrik da genannt wird, das tut weh. Das tut wirklich im Herzen weh. Na gut, kommen wir mal zu den drei Punkten. Wir haben es ja vorletzte Woche, ich komme schon ganz durcheinander, haben wir es ja hinbekommen, das alles relativ zügig und schnell zu machen. So machen wir es heute auch. Beginnen wir mal mit einer kleinen Bilanz. Nämlich die kommt von der Kölnischen Rundschau. Ihr wisst ja, die Kölner Haie haben ja gleich drei Spiele ausgetragen unter freiem Himmel, dem Fußballstadion des 1. FC Köln. Also erstmal das Wintergame und weil ja die Arena, in der sie sonst spielen, belegt war. Also an vielen Tagen in den vergangenen Wochen haben sie ja nochmal zwei Extraspiele gemacht gegen Bremerhaven und gegen Augsburg und da sind sie nicht ganz so zufrieden mit den Zuschauerzahlen. Es heißt, dass ungefähr 20.000 insgesamt weniger Zuschauer gekommen seien als ursprünglich geplant, 40 statt 50 zum Wintergame und dann 30 statt 40 dann zu den beiden anderen Spielen, also addiert. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen überrascht von der einen Zahl, weil 50.000 Wintergame habe ich jetzt nicht erwartet, die waren ja noch nicht mal beim völlig Corona-freien allerersten Wintergame in Köln gegen Düsseldorf damals da, da waren ja wie 47.011 noch was. Deshalb fand ich die 40.000 zwar jetzt auch nicht überragend, aber jetzt auch nicht so weit unter dem kalkulierten Ergebnis. Aber ich muss auch sagen, die beiden anderen Ergebnisse fand ich nicht so gut. Also das waren jetzt ungefähr, sagen wir mal ganz grob gesagt, jeweils 15.000 und da hatten sie schon mit jeweils 20 gerechnet. Das wird bestimmt kein Plus gewesen sein für die Haie, sagen wir mal, diese ganze wir spielen unter freiem Himmel Nummer wird bestimmt ein Minus gewesen sein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, inwiefern es da Kompensation von der Köln Arena gibt, weil da wird es ja sicherlich irgendwelche Verträge geben, nach denen die denen eigentlich Termine anbieten müssen für ihre Spiele. Also ich will ja jetzt auch nicht irgendwie doof rumspekulieren und irgendwelche Zahlen rumwerfen, weil die habe ich nicht und weiß ich nicht. Ich sage nur, grundsätzlich war das nicht ganz so erfolgreich und man sieht, dass eine Art von Stadium Series in Deutschland einfach nicht funktioniert. Also ein Spiel alle zwei Jahre oder am besten für einen Verein alle 5, 6, 7 Jahre, das kann irgendwie funktionieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie funktioniert, dass eine Mannschaft mehrmals innerhalb von wenigen Wochen unter freiem Himmel spielt. Und jetzt haben wir es ja auch gesehen, selbst in Köln, der Verein, der noch die meisten Zuschauer in der DL hat, hat das nicht funktioniert. So, das war jetzt schon sehr lang. Kommen wir beim zweiten Punkt zu einer sehr traurigen Geschichte. Die habt ihr bestimmt schon woanders gehört. Die braucht ihr jetzt nicht von uns. Aber wir wollten sie natürlich trotzdem erwähnen und wir hoffen, dass wir auch nicht die Letzten sind, die sie erwähnen. Denn der Torhüter der Hannover Indians, Jan Dalgic, ist schwer an Krebs erkrankt. Er hat einen Hirntumor, wie jetzt die Tage verkündet wurde von seinem Verein und dafür wird Geld gesammelt. Und ich bin wahrlich kein Freund von dieser abgedroschenen Phrase der Eishockey-Familie. Aber ich glaube, diesmal kann man es wirklich so sagen, weil es funktioniert. Also selbst Leon Dreiseitel hat jetzt diesen Spendenaufruf geteilt und wir teilen ihn, haben wir natürlich auch geteilt. Und wir hoffen wirklich, dass, ja, wir wissen, die Zeiten sind schwierig und niemand wird hier irgendwie dazu gedrängt oder gezwungen sogar, irgendwie Geld zu spenden. Aber wenn ihr echt was übrig habt, worauf ihr verzichten könnt, dann überlegt mal, ob ihr euch vielleicht an dieser Spendenaktion beteiligt. Denn das ist jetzt schon finanziell echt ein Hammer, der da auf die Familie zukommt, weil das nämlich eine Privatklinik ist in Hannover, die Operation da durchführt und generell die ganze Behandlung durchführt. Und da kommen schon wirklich große Kosten auf die Familie zu. Und neben den ganzen anderen schlimmen Sachen, wenn man so eine Krebserkrankung, so eine Diagnose bekommt, sollte das nicht eigentlich auch noch was Finanzielles auf einen zukommen. Das ist jetzt aber passiert. Deswegen wird halt, wie gesagt, gesammelt. Und wir hoffen, dass ihr euch beteiligt, wenn ihr könnt. Und wir hoffen nur das Beste für Jan Dalgic und seine Familie und dass er möglichst schnell wieder auf die Beine kommt und gesund wird. So, zum Abschluss dann noch was Nettes und Positives und Schönes. Nämlich Lukas Reichel hat sein erstes NHL-Tor gemacht. Und was für ein Traumpass. Irgendwie hinterm Rücken bereitet er es vor und rennt dann vors Tor. Dann kommt der Schuss von Thash Jones und er nimmt einfach mal den Rebound durch die eigenen Beine. Hat in demselben Spiel noch zwei Vorlagen gegeben. Also man sieht, Lukas Reichel scheint wirklich bereit zu sein für die NHL. Ist ja kein Geheimnis, dass er bisher eigentlich auch schon bereit war, aber halt nicht spielt, weil die Blackhawks, glaube ich, schlechter sein wollen, als sie dann mit ihm wären, um halt im Draft eine bessere Chance auf den Nummer 1-Pick auf Connor Bedard zu haben. Das heißt, Lukas Reichel entwickelt sich wirklich großartig. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht für ihn gewesen, noch ein paar Spiele AHL zu machen und da ein bisschen Selbstvertrauen zu kriegen, anstatt eben nicht die ganze Zeit so bei so einer Verlierermannschaft in der NHL rumzulaufen, sondern eher dann in Rockford bei einer Mannschaft, die ein bisschen häufiger gewinnt und wo er echt eine absolut prominente Rolle einnimmt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er diese Saison auf jeden Fall noch ein paar NHL-Spiele macht. Also das hat sich auf jeden Fall gut entwickelt. Und da ist also der nächste junge Stürmer aus Deutschland, der in der NHL für Furore sorgt. Und ja, das waren dann die drei Kleinigkeiten. Ich tschüss.
Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.